Mein Name ist Maike Bogmeier, ich studiere Kulturwissenschaften und Philosophie und mache hier einen Podcast zu Zitaten aus Albert Camus' Die Pest. Und heute habe ich mir Jonas dazu eingeladen.
Vielen Dank für die Einladung an dieser Stelle. Mein Name ist Jonas Ludwig. Ich studiere Philosophie und Geschichte an der Universität Bremen. Und wir haben uns quasi gerade gemeinsam ein Zitat rausgesucht. Soll ich das jetzt schon vorlesen?
Ja, bitte.
Okay. Genau, es befindet sich, es ist das Ende des Buches, wenn man so will, auf der allerletzten Seite, der letzte Absatz. Während Rieu den Freudenschreien lauschte, die aus der Stadt aufstiegen, erinnerte er sich nämlich daran, dass diese Freude immer bedroht war. Denn er wusste, was dieser Menge im Freudentaumel unbekannt war und was man in Büchern lesen kann, dass nämlich der Pestbazillus nie stirbt und nie verschwindet, dass er jahrzehntelang in den Möbeln und in der Wäsche schlummern kann, dass er in Zimmern, Kellern, Koffern, Taschentüchern und Papieren geduldig wartet und dass vielleicht der Tag kommen würde, an dem die Pest zum Unglück und zur Belehrung der Menschheit ihre Ratten wecken und zum Sterben in eine glückliche Stadt schicken würde.
Genau, das ist ein ziemlich gutes Ende für ein ziemlich gutes Buch, finde ich. weil es so einfach nochmal das ganze Buch zusammenfasst so und darauf hinweist, dass man halt, also, dass es gute Phasen gibt im Leben und es gibt schlechte Phasen im Leben, aber dass man halt eigentlich nie aufhören darf, sozusagen daran zu arbeiten, dass es gut bleibt, weil sobald man irgendwie faul wird und sich da drin ergießt, dass es gerade gut läuft, dass man halt Auslöser für Schrecken und sowas übersehen kann. Und dass es dann ganz schnell auch wieder ganz anders kommen kann.
Ja, also ich finde auch, dass es ein sehr gutes Ende ist. Ich hatte während des Lesens häufiger das Gefühl, dass Camus eine sehr optimistische Sicht oder ein optimistisches Bild gezeichnet hat, dass ja doch gerade die Hauptcharaktere oder viele der Hauptcharaktere einen Sinneswandel durchmachen oder es halt irgendwie schaffen, sich auf Solidarität zu besinnen und das Ganze eben zu bekämpfen. Und dass am Ende gibt es dieses, naja, ich würde es gar nicht Happy End nennen, aber es gibt dieses Ende, wo eben die Pest erstmal zwischenzeitlich besiegt scheint. So ein bisschen wie die Schlacht wurde gewonnen, aber der Krieg ist halt noch lange nicht zu Ende. Und das ist vielen Leuten nicht bewusst. Und die Leute, die da jetzt eben im Freudentaumel durch die Straße laufen, das sind die, die halt vielleicht auch schnell wieder vergessen werden, was die Anzeichen dafür waren, wie es dazu gekommen ist und die dann, so wie sie es selber halt am Anfang überrascht hat, auch wieder überrascht sein werden, wenn es dann das nächste Mal passiert.
Ja, genau. Ich finde auch, also mich hat das Buch mit so einem flauen Gefühl im Magen hinterlassen, weil, wie du gesagt hast, es ist halt gar nicht so ein richtiges Happy End, ne? Es ist eher so ein ist jetzt nochmal gut ausgegangen, aber wo ist die Garantie, dass es wieder so wird, ne? Das finde ich halt irgendwie ziemlich interessant. Und wenn man so über das Buch hinweg schaut, dann sieht man oder hat man ja auch viele Beschreibungen von Menschen, die, wo es mit der Solidarität, um die es uns ja primär in diesem Buch geht, nicht mehr so viel am Hut hatten, ne? Also die irgendwie in Krisenzeiten halt nur sich selber gesehen haben und dann versucht haben, für sich das Beste rauszuholen, aber weniger sich solidarisch gegenüber anderen verhalten haben. Und wenn man jetzt schaut, derjenige, der sozusagen der Held des Buches ist und der die ganze Zeit ohne sich irgendwie als Held darstellen zu lassen, ohne sich irgendwie vor andere hinzustellen und zu sagen, ihr macht das aber alle falsch, ohne den Moralapostel raushängen zu lassen. Derjenige, der sich das ganze Buch hinweg über für andere eingesetzt hat, ohne darüber was oder dafür was zu erwarten, der ist auch die Stimme dieses Buches. Zum einen, also der ist ja der Mensch, der das geschrieben hat oder den Camus einsetzt als Schreiber dieses Berichts. Und der ist derjenige, der am Ende darauf hinweist, dass es nie vorbei ist.
Ja, also er ist, wenn man so will, derjenige, der bereits weiß, dass es wieder so weit sein kann oder dass es wieder passieren kann. Und in seiner Intention, wie Camus dann eben als also darstellt, dass er als Verfasser dieses Werks, das Rieu dann ein Mahnmal setzen möchte, an die Leute erinnern möchte, die gestorben sind. Damit mahnt er halt auch ja natürlich die Lebenden, dass sie aufpassen sollen, dass es nicht wieder geschieht. Und damit ist halt direkt im Buch geschrieben die Pest gemeint. Aber das lässt sich ja eben auch auf die häufig gewählte Metapher des Nationalsozialismus und der Besetzung in Frankreich und der Schrecken des Nationalsozialismus direkt vergleichen. Auch eine Sache, die wir halt, also das nationalsozialistische Deutschland wurde besiegt, aber der Nationalsozialismus als solcher oder der Faschismus als solcher ist halt immer noch vorhanden. Und genau wie die Pest wieder auftauchen kann oder jegliche andere Form von Pandemie wieder auftauchen können, kann eben auch der Krieg, der Faschismus und die Grausamkeit wieder auftauchen.
Genau. Jetzt ist die Frage vielleicht, oder als wir uns davor darüber unterhalten haben, worüber du gerne sprechen möchtest im Anbetracht des Buches, hast du ja von Grenzen und Grenzen der Solidarität gesprochen. Was sagt uns denn unser Zitat darüber?
Ich glaube, es sagt uns sehr viel darüber, oder es greift sehr viele Dinge auf, und zwar, also erstmal ganz grundlegend die Frage, die ich mir irgendwie schon bevor ich angefangen habe, die Pest zu lesen, gestellt habe häufiger, war eben, inwieweit darf ich mich denn in die Belange anderer irgendwie einmischen? Und in die Pest geht Camus ja sehr deutlich darauf ein, wie eben ein Ereignis eine ganze Stadt so weit betreffen kann, dass es eben wichtig ist, dass die Leute nicht bloß individuell irgendwie damit umgehen, sondern dass sie gemeinschaftlich damit umgehen. Also wenn da jeder irgendwie vor sich hin seine eigene Sache gemacht hätte, wie es viele auch getan haben, ja, wie er es beschrieben hat, aber dann wäre das vermutlich deutlich schlimmer abgelaufen. Und dadurch, dass es aber Leute gab, die sich eben engagiert haben, die Gruppen gebildet haben und Gemeinschaften, also zum Beispiel die Schutztruppe, die gegründet wurde, oder auch schon alleine die Ärzte, die ja dann auch angefangen haben einzugreifen, dadurch war es halt möglich, doch einiges zu verhindern. Und insofern ist da halt auf jeden Fall, also die Solidarität geht erstmal über mich natürlich hinaus. Ich tue nicht bloß was für mein eigenes Wohl, sondern ich tue auch was für das Wohl meiner Mitmenschen und der Gesellschaft. Aber dann stellt sich halt ganz schnell die Frage, in welchem Rahmen kann ich das machen? Also du hast ja selber schon angesprochen, dass Rieu nicht so auftritt als jemand, der ein Moralapostel ist und den Leuten sagt, was sie tun müssten. In gewisser Weise ist das ja noch bei dem Pater zu Beginn so, als er, also ich meine, er sagt den Leuten nicht direkt, was sie tun müssten, aber er verurteilt sie dafür, dass sie eben zu lange nicht auf Gott gehört haben und dass das jetzt eben eine Strafe wäre. Und da kann man schon so ein implizites, ihr müsst halt frommer sein, ihr müsst mehr auf Gott hören und Gott dienen, heraushören. Und das passiert ja bei Rieu nicht so richtig. Also ich meine, man könnte natürlich sagen, klar, er will auch, dass die Leute sich irgendwie damit abfinden, dass es jetzt halt Beschränkungen gibt, also dass Leute, die als pestkrank identifiziert wurden, zum Beispiel in die Spitäler eingewiesen werden und sich dem halt fügen müssen, um die Ausbreitung zu verhindern. Aber das hat, glaube ich, schon noch einen anderen Zusammenhang. Und die große Frage, die sich mir da stellt, ist, ab welchem Punkt ist es denn gerechtfertigt, wenn ich jetzt entscheide, was gut ist für andere und wie andere handeln sollten und was macht eben eine Gesellschaft aus, in der man solidarisch zueinander handelt. Eine Gesellschaft, von der ja auch jedes Individuum in der Gesellschaft wiederum abhängig ist.
Vor allem, was muss passieren? Also ich würde jetzt mal steil behaupten, dass die Grenzen von Solidarität davon abhängen, um was für eine Solidarität es sich handelt. Also wenn wir in einer kollektiven Notlage sind, so wie in der Pest oder im Krieg oder so, dann ist es, glaube ich, so, dass eine andere Form von Solidarität gefordert ist als jetzt im Alltag, ne? Also wenn ich zum Beispiel einer alten Dame die Einkäufe nach Hause trage, dann ist das ja auch solidarisches Handeln. Und ich helfe ihr ja auch damit. Aber es ist ja eine ganz andere Sache als die Entscheidungen, die zum Beispiel zu Kriegszeiten getroffen werden müssen. Weil es, also es gibt solidarisches Handeln, da würde ich sagen, das gehört so zum guten Ton, ne? Also, keine Ahnung, wenn ich sehe, dass jemand Hilfe braucht, dass ich mich nicht umdrehe und weggehe, sondern dass ich hingehe und frage, Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Und mich dann der Antwort füge, die der Mensch mir sagt. Aber wenn ich auf dem Kriegsplatz ein Kind sehe, das nach seiner Mutter schreit, die tot am Boden liegt, dann muss ich, also dann nehme ich das Kind mit und laufe weg. So, ne? Da, das ist halt, ich gehe nicht hin und versuche irgendwie der Mutter zu helfen oder das Kind erst zu beruhigen oder frage, ob ich dem Kind helfen kann, sondern ich übertrete diese Grenze schon, ja. Also ich frage nicht, ob ich helfen kann, sondern ich helfe, weil ich muss.
Ja, das klingt ja sehr nach der Einstellung, die Rieu auch vertritt, würde ich jetzt mal behaupten. Also als er dann am Anfang mit den versammelten Ärzten darüber spricht, was es mit diesen seltsamen Todesfällen auf sich hat in der Stadt und er halt sich dafür ausspricht, dass egal, ob es jetzt, das wurde ja glaube ich im ersten Podcast schon angesprochen, egal, ob es sich jetzt eben um die Pest handelt oder eben um irgendeine andere Krankheit, Pandemie, Seuche, was auch immer, dass man halt auf jeden Fall erstmal so handeln müsse, als wäre es die Pest und dass halt einfach die Maßnahmen dementsprechend gezogen werden. Und das ist ja etwas, wovor viele zurückschrecken, weil sie halt das Gefühl haben, sie müssten halt erstmal genau klären, worum es hier geht. Vielleicht auch mit einer, also sie haben ja einen guten Grund dafür, dass sie das sagen. Wenn das Ganze vielleicht ein ganz anderer Zustand wäre oder ja, wenn es sich nachher nicht als die Pest herausstellt, sondern als, weiß ich nicht, irgendeine Art von Krankheit, die durch schlechte Gedanken oder durch Angst ausgelöst worden wäre, das jetzt ganz hypothetisch gesponnen, dann hätte ja eine Verordnung von Maßnahmen wie in Pestzeiten bei den Leuten eher noch eben diese Angst ausgelöst und damit die Krankheit beschleunigt. Also das ist jetzt nicht
Ja.
besonders wahrscheinlich, aber bei den Ärzten fand ich, hat man erstmal schon, also sie waren nicht vollkommen irrational, was es angeht, sondern sie waren es halt gewohnt, dass man erstmal diagnostiziert und wenn man sich sicher ist, was es ist, dann kann man halt eine Behandlung anlegen. Und solange wie man sich nicht sicher ist, sollte man vielleicht nicht einfach vorschnell handeln. Gleichzeitig gibt es aber eben Situationen, in denen intuitives Handeln ganz entscheidend sein kann. Also ich gehöre, glaube ich, auch, wenn man jetzt meinen Bekanntenkreis fragen würde, zu einem Typus Mensch, der manchmal sehr lange braucht, um sich zu entscheiden. Und es gibt einfach Situationen, wo diese Zeit überhaupt nicht gegeben ist. Also es gibt Zeiten, da werden dann Leute bloß irgendwann ungeduldig und würden gerne eine Entscheidung haben. Aber gerade zum Beispiel in Kriegszeiten, das war ein sehr passendes Beispiel, gibt es halt viele Situationen, in denen man keine lange Überlegungszeit hat, sondern intuitiv sich entscheiden muss. Und im Nachhinein muss man dann halt teilweise auch, oder was heißt teilweise, man muss einfach im Nachhinein mit den Konsequenzen leben. Und
Ja,
manchmal geht sowas vielleicht auch schief.
das ist, glaube ich, genau der Punkt. Also ich habe gerade überlegt, als du gesagt hast, du bist jemand, der schnell Entscheidungen nicht schnell Entscheidungen trifft, dass ich eher das Gegenteil bin. Also ich handle oft sehr impulsiv und muss dann sehr oft mit meinen Konsequenzen leben. Ich hüpfe auch gerne von einem Fettnapf in den nächsten. Aber also ich glaube, ich mache das auch deswegen, weil ich davon überzeugt bin, dass der Mensch, vor dem ich mich rechtfertigen muss, ob mein Leben so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen, das kann nur ich sein, ne? Also ich kann nicht irgendwo hingehen und jemandem Vorwürfe machen, nur weil etwas nicht so gelaufen ist, wie ich das wollte, so, oder wie ich das für richtig gehalten habe, wenn ich nicht selber etwas dafür getan habe, dass es diese Hand, also diese Ausrichtung nimmt. Das heißt, ich muss vor mir selbst, ich bin selbst mein größter Kritiker und ich muss vor mir selber bestehen. Und das kann ich nur, wenn ich zu meinen Handlungen auch stehe. Also ich weiß, dass ich oft vorschnell handle, aber in dem Moment bin ich dann immer davon überzeugt, dass ich das Richtige tue. Und wenn mir jemand danach aufzeigt, dass ich auf jeden Fall falsch gehandelt habe oder dass es nicht das Beste war, was man in dieser Situation hätte tun können, dann muss ich damit leben und dann muss ich mich dieser Verantwortung auch stellen. Aber ich denke, deswegen ist es halt auch so, wie du gesagt hast, es gibt Situationen, in denen hat man die Zeit, in denen kann man Sachen einschätzen lernen, in denen kann man überlegen, okay, handle ich jetzt solidarisch oder nicht? Oder was ist mein Handlungsmotiv? Und es gibt Situationen, wie du gesagt hast, da kann man das eben nicht.
Ja, also ich glaube, dass das auch in solchen Fällen häufig hinzukommt, dass man natürlich, und da sind einige Leute eben mehr veranlagt zu als andere vielleicht, mit der Angst hadert, was sind die Konsequenzen, wenn ich jetzt die falsche Entscheidung treffe. Und dann nicht bloß, also vielleicht ist es auch die eigenen Schuldvorwürfe, die man sich dann macht, aber natürlich auch die Angst, was eben andere darüber sagen werden und dass man ja irgendwo die Verantwortung übernimmt. Und der gewisse Gedanke, dass man durch Nichthandeln vielleicht die Verantwortung abschieben könnte und sich im Nachhinein dann darauf berufen könnte, dass man sich eben nicht sicher war und lieber gar nichts machen wollte, als was falsch machen wollte. Aber gerade was das angeht, gibt es eben genügend Situationen oder auch Fälle in der Geschichte, die man aufzeigen kann, wo das vermutlich ja keine legitime Ausrede war, weil jede Handlung irgendwie besser gewesen wäre, als nichts zu tun.
Außerdem ist Nichtstun ja auch eine Handlung, ne? Also wenn du nichts tust, entscheidest du dich ja aktiv dafür, nichts zu tun. Nicht zu
Ja,
handeln ist
also
ja
ich
auch etwas, was du tust.
glaube, das ist auch eine größere philosophische Debatte, bei der ich mir bis heute nicht ganz sicher bin, aber ich fand die Gründe dafür, dass Nichtstun immer noch eine Handlung ist, doch eher einleuchtend. Aber ja, ich habe mich damit noch nicht tiefgründig auseinandergesetzt. Aber ein Gedanke, der mir zum Beispiel beim Lesen auch gekommen ist, oder ein Gedanke, der mir sehr früh beim Lesen des Buches kam, oder ein Vergleich, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht mal, dass die Metapher, die ganz häufig eben in Die Pest gesehen wird, die des Nationalsozialismus und die des Nationalsozialismus im besetzten Frankreich im Zweiten Weltkrieg ist, war, dass eben die Pest in, also Pest jetzt als Krankheit oder als solche, als Pandemie in Europa ja häufiger aufgetreten ist und mit der Zeit unter anderem neben dem Titel Schwarzer Tod, den sie, glaube ich, im 14. Jahrhundert bekommen hat, als es eine der größten Pestepidemien in ganz Europa gab, hat sie auch den Titel Geißel Europas oder Geißel der Menschheit erhalten. Und die eine andere Instanz, wenn man so will, die diesen Titel erhalten hat, war Genghis Khan, der, oder besser gesagt, nicht bloß Genghis Khan selbst, sondern auch der Mongolensturm, der, glaube, im 13. Jahrhundert, 12. bis 13. Jahrhundert Europa getroffen hat und ähnlich verheerende Auswirkungen hatte. Zwar in dem Fall mehr auf Osteuropa, aber es war halt keine Pandemie, sondern es war ein Kriegszustand, wenn man so will. Europa wurde überfallen von einer ja, Vielzahl an mongolischen Kriegern, die auf ihren Eroberungszügen eben nach Europa gekommen waren und dort ziemlich brutal vorgegangen sind, weil sie unter anderem sehr davon angenervt waren, dass die Europäer in ihren Festungen sich versteckt haben und deshalb halt ja noch brutaler als in anderen Gegenden vorgegangen sind. Und auch die Bevölkerung in Osteuropa haben sich halt, wie auch nach Pestepidemien und anderen solchen Epidemien, haben sich für mehrere, ja, 100 Jahre nicht gänzlich von diesen Schäden erholt. Also die Bevölkerung wurde ausgedünnt, Felder, Häuser, Städte wurden niedergebrannt und in Pestepidemien lief es sehr ähnlich. Also insofern fand ich, als ich dann erfahren habe, dass die Pest immer in einer, ja, in Verbindung gesetzt wird mit dem Nationalsozialismus, und generell dem Thema Krieg, was ja auch im Buch dann schon geschieht, also schon relativ früh, nachdem die Pest erstmals benannt wird, spricht ja Rieu selber darüber, was es halt für Verbindungen zwischen Pest und Krieg gibt und vergleicht die beiden miteinander und nennt den Krieg auch, also er personifiziert, nee, also er stellt den Krieg so ein bisschen als Person dar, was ja mit der Pest noch viel mehr passiert. Also es wird immer darüber geschrieben, oder es wird immer darüber gesprochen, die Pest hat die Tore verschlossen und die Pest hat das mit den Leuten angestellt, als wäre die Pest eben eine Instanz, die handelt, wobei man ja aus ja, der handlungstheoretischen Sicht vielleicht eher sagen müsste, dass es sich bei der Pest um eine Art Naturereignis handelt, dem man jetzt nicht richtig die Intention zurechnen kann, das alles zu tun. Aber auf jeden Fall fand ich das sehr spannend, dass da auch schon die Komponente des Krieges ja mit reingebracht wird und sich eben, wenn man so zurückdenkt in der Geschichte, das als die beiden großen Instanzen darstellt, die halt irgendwie die Menschheit in katastrophale Umstände oder Situationen bringt. Also alles Leid, was irgendwie oder alles größere Leid, was heute Leute oder Menschengruppen betrifft, die als Gemeinschaft irgendwo zusammenleben, wurde ausgelöst, würde ich behaupten, durch entweder einen Krieg, egal jetzt ob religiös, militärisch, wirtschaftlich, was auch immer, oder aber durch eine Naturkatastrophe, die dann in Form eines Erdbebens, einer Überflutung, einer Seuche oder was auch immer sich auszeichnet. Teilweise hängt das auch zusammen. Also das ist natürlich alles eng miteinander verknüpft, glaube ich.
Ja, da sagst du was so. Also habe ich, wenn ich das so rekapituliere, dann ist das auf jeden Fall, könnte ich mich dem so anschließen. Würdest du, um nochmal zurückzukommen auf die Angst vor Konsequenzen, würdest du sagen, dass die auf jeden Fall eine Grenze der Solidarität markiert?
Vielleicht sogar eine ganz bedeutende Grenze der Solidarität. Also man muss sich natürlich fragen, warum handeln Leute vielleicht nicht? Also wenn sie handeln sollten, also wenn solidarisch wäre es zu handeln, und dann ist die Frage, okay, und warum handeln die Leute jetzt nicht? Warum greifen sie nicht ein? Warum helfen sie nicht mit, so nach dem Motto? Und die Angst, etwas Falsches zu tun, würde sich mir persönlich zumindest als ein großer Grund erschließen, die das erklärt. Es gibt aber natürlich, glaube ich, auch noch andere Gründe. Wenn Leute zum Beispiel andere Ambitionen haben, was das angeht, und ihnen die Pest oder der Krieg oder was auch immer in die Hände spielt. Das ist, glaube ich, ein Thema, auf das im Buch sehr wenig eingegangen wird. Es gibt zwar Leute, die von der Pest profitieren, also unter anderem, wenn sie zum Beispiel strafrechtlich gerade verfolgt werden und dann halt sich durch die Pest der Fokus irgendwie verschiebt und sie dieser Verfolgung sich entledigen können. Aber abgesehen davon, ja, wird nicht sehr viel darüber gesprochen, dass jetzt irgendjemand einen großen Gewinn aus der Pest zieht und sie deshalb irgendwie noch fördert oder deshalb sich halt unsolidarisch verhält. Aber dieses unsolidarische Verhalten, das gibt es, glaube ich, trotzdem in großem Stil. Das ist vielleicht etwas, was in der Stadt nicht so aufgefallen ist, und dadurch ist Rieu als vermeintlicher, von Camus benannter Autor da nicht so drauf eingegangen. Aber ja, es wird rundherum bestimmt genügend Instanzen gegeben haben, die ein Interesse vielleicht daran hatten, nicht zu helfen, weil es ihnen dadurch irgendwie besser ging.
Naja.
Vielleicht auch, weil es dem ganzen Umfeld besser ging. Das ist halt auch immer so eine Frage. Also ganz kurz noch,
Ja.
was mir halt auch aufgefallen ist, eine Sache, die als Problematik sich im ganzen Buch kaum stellt, ist eben die Situation, in der man zwischen zwei Übeln abwägen muss. Also na klar, dass Tore verschließen und damit den Leuten Leid zufügen, weil sie ihre Geliebten und Verwandten außerhalb der Mauern oder Freunde und Verwandten außerhalb der Mauern nicht mehr sehen können. Das ist ein Leid, was zugefügt wird, wenn man so will. Also da wird es schon aufgegriffen. Aber es gibt kaum Situationen, in denen irgendwie abgewogen werden muss zwischen, man lässt jetzt hier drei Leute sterben, um da drei Leute zu retten oder so. Darauf wird sehr wenig eingegangen, und ich habe das Gefühl, dass Camus sich grundsätzlich dafür aussprechen würde, dass eigentlich nichts so richtig es rechtfertigen würde, jemanden zu töten oder irgendjemanden absichtlich sterben zu lassen. Aber ich habe das Gefühl, dass in die Pest sehr wenig damit umgegangen wird, wie es halt in Situationen ist, in denen es scheinbar nur diese zwei Möglichkeiten gibt und eins immer den Tod bedeutet für irgendjemanden.
Also ich glaube, wen er auf jeden Fall anführt ins Feld, der sich unsolidarisch verhält, ist vielleicht, ich glaube, Cotard. Also
Ja.
der sich am Anfang umbringen möchte und dann mit der Angst vor der Pest sozusagen Geld verdient, indem er da Leute rausschmuggelt und so.
Ja, ich habe auch dran gedacht, aber letztendlich selbst dieses Rausschmuggeln.
Und jemanden
Ja, okay, es ist.
umbringen.
Okay, fair point. Ich habe bloß darüber nachgedacht, inwieweit denn Leute rausschmuggeln unsolidarischer ist, aber natürlich, du hast vielleicht recht, es ist unsolidarisch halt, der restlichen Gesellschaft gegenüber. Weil auch wenn einige Leute in der Stadt nicht freiwillig da geblieben sind, aber dass sie sich halt nicht explizit versucht haben, dem zu widersetzen, indem sie halt irgendwie die Mauern gestürmt haben oder ähnliches, haben sie halt eine gewisse Solidarität aufgebracht dem Rest des Landes gegenüber oder dem Rest der Gesellschaft gegenüber, dass sie die halt nicht in Gefahr bringen, sie anzustecken.
Genau. Das ist halt auch so, das ist das, was ich vorhin meinte mit, es gibt vielleicht mehrere Arten von Solidarität, ne? Also, da ist der Begriff, finde ich, auch sehr schwammig. Also, das hatten wir mit, habe ich mit vielen anderen auch schon so versucht, irgendwie auszumachen, was ist denn Solidarität überhaupt genau, ne? Also, weil da fallen so viele Sachen drunter, irgendwie ganz viele Leute. Ganz am Anfang, als wir im Themensemester dieses Wort aufgepoppt haben, so haben wir auch schon, also hat jemand zum Beispiel gesagt, dass er schon solidarisch findet, wenn man auf Facebook sich mit irgendwas identifiziert. So. Und da würde ich halt, also das ist auch zum Beispiel so ein Thema, was ich ja hier auch in einem Podcast mit Alina so ein bisschen behandelt habe. Ob das schon Solidarität ist, ich weiß es nicht. Also, ne, wo sind da unsere Ansprüche? So, wenn, vielleicht ist es auch ein easy exit zu sagen, so, boah, ja, tut mir total leid, dass die Kinder in Afrika Hunger leiden müssen. Und dann mache ich so einen Facebook-Post, aber mehr nicht. So. Und dann ist mein Gewissen erstmal beruhigt, weil ich habe mich ja öffentlich dazu geäußert, ich habe mich ja solidarisch gezeigt. So.
Also ich
Aber
denke,
so richtig was dafür getan habe ich ja auch nicht, so dass es besser wird. So, ich habe nur gesagt, ja, scheiße für euch.
ja, also ich kann sehr gut verstehen, dass du den Begriff schwammig findest. Das geht mir sehr ähnlich. Vielleicht müsste man da anfangen, vielleicht hat er auch schon, oder hat bestimmt schon jemand angefangen, aber es hat sich schon mal nicht genügend durchgesetzt, das mal auseinander zu differenzieren und da die Abstufung zu schaffen und sich genau zu überlegen, was man damit eigentlich ausdrücken möchte. Wenn ich jetzt so allgemein sagen müsste, ist das solidarisch oder nicht, würde ich sagen, ja, das ist schon erstmal solidarisch, aber halt nicht besonders solidarisch. Und es hängt natürlich auch davon ab, was die Person ansonsten macht. Also sagt sie auf Facebook, ja, dass irgendwo Kinderarbeit existiert und da Kinder ausgebeutet werden, das finde ich echt doof. Und nachdem sie den Post abgesendet hat, geht die Person dann raus und geht im nächsten Billigklamottenladen halt T-Shirts kaufen, weil es günstig ist, obwohl sie das Geld hätte, halt irgendwo anders T-Shirts zu kaufen. Das ist dann auch schon wieder eine schwierige Situation. Wobei man auch da natürlich dann erstmal sagen muss, okay, aber dadurch kriegen die Kinder ja noch irgendwie was und wenn das nicht passieren würde, würde da vielleicht noch die Wirtschaft zusammenbrechen und da fallen auch wieder so viele Dinge auf einmal zusammen. Und man kann das, glaube ich, kritisieren insofern, dass die Person halt nicht besonders viel tut und dass ihre Möglichkeiten eigentlich größer sind. Ich glaube, das ist ein Thema, auf das Peter Singer gerade in letzter Zeit, also in den letzten 10, 15 Jahren, noch viel eher eingegangen ist, wenn es ihm darum geht, was man eben an Charity, also an Wohltätigkeit tun kann und was man tun sollte. Hat er relativ viel zu geschrieben und sich damit auseinandergesetzt, wie es eigentlich ist, wenn man aus einer sehr wohlhabenden Position, die wir ja, je nachdem, welche Maßstäbe man ansetzt, schon haben, sich damit konfrontiert sieht, wie viel Leid es eben auf der Erde gibt oder in unserer Gesellschaft gibt. Und wenn man mehr tun kann, dann ist die Frage, warum tut man nicht mehr? Also was nimmt man da als Grund? Und da kommen dann wieder halt so Punkte wie, okay, man will nichts Falsches machen, schon bei dem ganzen, beim Spendenthema angefangen. Also es gibt so viele Wohltätigkeitsorganisationen und irgendwie zum einen hört man dann immer mal wieder, dass irgendwo Gelder veruntreut wurden und das ist natürlich ärgerlich. Zum anderen bei solchen Wohltätigkeitsorganisationen, also bei ganz großen Wohltätigkeitsorganisationen, geht auch immer irgendwie ein relativ, also ein erstaunlich großer Prozentsatz. Wenn man das mal durchgehen würde, wäre es wahrscheinlich verständlich, aber wenn man es erstmal nur so hört, die trockenen Zahlen klingen immer sehr groß, geht ein erstaunlich großer Prozentsatz des Geldes einfach nur für die Bearbeitung des ganzen Geldes und der gespendeten Dinge drauf. Also weil da halt Leute bezahlt werden, die sich dann damit auseinandersetzen und so weiter. Und landet also effektiv erstmal gar nicht da, wo es hingespendet wurde. Und dann gibt es bestimmt auch noch andere Gründe. Also dass man zum Beispiel auch wieder selber halt, da wird ja im Buch auch drauf eingegangen, dass man die Leute gar nicht kennt, die da leiden. Und dass man die Leute nicht kennt, ist, glaube ich, auch eine große Hemmschwelle. Also wer weiß, was die halt machen, wenn es ihnen dann besser geht. Und ich meine, klar, so allgemein, wenn ich jetzt raus auf die Straße gehe, trifft man bestimmt viele ganz nette Leute, die erstmal so nicht irgendwie groß unsympathisch sind. Aber gleichzeitig ist man dann ja vielleicht auch nicht zufrieden mit all dem, was die Leute so tun. Und wenn man jetzt denen irgendwie hilft, inwieweit hat man sich dann durch die Spende daran auch beteiligt? Das ist natürlich, gerade wenn es um so Dinge wie Hungerleiden ja, Probleme, die durch Krieg und Seuchen und Naturkatastrophen verursacht wurden, eigentlich vollkommen absurde Gedanken sind. Mir ging das vor einer Weile mal so, als es darum ging, ob ich mich zum Blutspenden oder vom Blutspenden oder auch was das Organspenden nach dem Tod angeht und so, mich damit auseinandergesetzt habe, war das irgendwie einer meiner Gedanken, dass ich dachte, okay, ich gehe da jetzt irgendwo drauf, weil ich viel zu schnell mit dem Motorrad irgendwo lang gefahren bin, dabei habe ich nicht mal einen Motorradführerschein. Und dann liegen da meine Organe rum, also so läuft das ja nicht ab. Damit das funktioniert, muss ich ja irgendwie noch so halbwegs, also so halbwegs am Leben sein, weil sonst meine Organe sich relativ schnell zersetzen, aber das ist jetzt erstmal egal. Auf jeden Fall, irgendjemand kriegt meine Organe und lebt dadurch weiter. Und was ist, wenn das halt, das war so mein Gedanke, was ist, wenn das so ein Riesenarsch ist und der macht irgendwas Schlechtes, der bringt dann jemanden um oder so. Und inwieweit bin ich dafür verantwortlich? Aber das ist halt, also, ja, keine Ahnung, es ist so absurd, weil gleichzeitig, und absurd ist ein schönes Wort natürlich im Kontext von Camus, aber gleichzeitig gibt es halt auch so viele Situationen, in denen diese Organe, die kommen dann halt einer Person, die viel Gutes tun kann. Und will ich das eine jetzt irgendwie mit dem anderen aufrechnen? Will ich jetzt durchgehen, wie viele Leute brauchen so Organe und wie viele sind da gut und schlecht und was ist dann meine Auswirkung? Da kommt man halt auch schnell wieder an diesen Punkt, wo man einfach das Gefühl hat, man will gar nicht entscheiden aus der Angst, sich falsch zu entscheiden. Aber sich in dem Fall nicht zu entscheiden, wäre halt wieder auch nicht sich solidarisch zu verhalten, nicht zu helfen. Und ja, glaube.
Das ist, also ich glaube, das ist die Frage auch so, was gut, was schlecht, ne? Und inwiefern trägst du Verantwortung für Dinge, die andere Leute tun? Und also da spielen halt einfach so, so viele Themen zusammen. Was mir auch eben noch eingefallen ist mit dem ganzen Charity-Kram und so, ist das Wort selbstgerecht in unserer heutigen Zeit. Da kommen wir jetzt aber gar nicht mehr zu. Weil wir nämlich
Oh.
schon am Ende unserer Zeit sind.
Huiuiui.
Ja, das
Dabei
geht immer
wollte ich
ganz
noch,
schnell.
kann ich noch eine Kurzanekdote erzählen? Das ist auch
Natürlich.
bloß, also darauf eingehend, dass als wir uns gerade für dieses Zitat entschieden haben, musste ich nämlich daran
Ja,
denken.
sehr
Es wird ja
gerne.
da gesagt, dass die Pest nicht, also der Pestbazillus, nicht stirbt. Und ich glaube, das ist, wenn man es mal aus der naturwissenschaftlichen Perspektive angeht, gar nicht so richtig, weil irgendwann stirbt er bestimmt. Sonst wäre das bekannter, dass irgendwie es ein Bakterium gibt, was gar nicht stirbt. Aber der kann sich halt tatsächlich echt lange halten. Und ich habe tatsächlich mal vor einigen Jahren die Situation gehabt, dass ich in einem Praktikum, das ich also in der Archäologie gemacht habe, durfte ich so drei tote Schweden, also das waren bloß noch die Knochen von denen. Die wurden in Brandenburg gefunden und ausgegraben aus dem Hinterhof. Und ich habe die Knochen von denen putzen dürfen, damit die dann eben in die Asservatenkammer kommen können. Und diese drei toten Schweden wurden dann, bevor sie verstaut wurden im Archiv, noch untersucht. Und dann wurde festgestellt, ach du meine Güte, in diesen Knochen der Schweden waren tatsächlich noch Pestbakterien
Ui.
aktiv, lebend da. Und das ist so, da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass die Pest halt tatsächlich noch existiert. Und dann habe ich mich weiter mit dem Thema beschäftigt und es war so, ah ja, die Pest gibt es halt in Europa aktuell irgendwie gar nicht oder kaum, wenn man so will. Also man hört eigentlich nichts davon, das hat man so ein bisschen vergessen. Aber es gibt halt verschiedenste Teile der Welt, unter anderem Zentralasien, wo alle paar Jahre oder eigentlich fast jährlich immer noch mal so zwei, drei Leute hier, zwei, drei Leute da an der Pest sterben. Und das ist halt vollkommen verrückt. Und ja, nachdem das dann bekannt wurde, wurde uns bloß gesagt, naja, es ist eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass ihr jetzt davon, dass ihr die Knochen sauber gemacht habt, euch irgendwas eingefangen habt. Aber ne, die nächsten 4 Wochen achtet mal auf irgendwelche Anzeichen und sonst geht's zum Arzt, so nach dem Motto. Es ist auch nichts passiert. Es war, glaube ich, alles sehr harmlos und die Übertragungsart oder die Übertragungsarten von Pest funktionieren, glaube ich, auch ein bisschen anders. Meistens. Genau, aber auch das hier als Mahnung. Die Pest oder auch andere Seuchen können immer wieder auftreten. Und genauso ist es halt mit dem Krieg. Auch der Krieg kann immer wieder kommen. Wir haben immer noch Krieg auf diesem Planeten. Bloß weil er halt gerade nicht in Europa ist, scheint uns das so, ja, unrealistisch oder was heißt unrealistisch, aber so unwirklich, dass das Krieg nochmal passieren könnte. Wir sind ja alle so rational und Wir sind mittlerweile haben wir doch so viel aus der Geschichte gelernt und auch unsere medizinische Bildung ist ja so weit fortgeschritten und deshalb kann uns ja keine Pandemie erwischen, deshalb kann es keinen Krieg erwischen. Das ist leider, glaube ich, gar nicht so. Und wenn wir was tun wollen, dann ist, glaube ich, außer solidarisch sein zueinander, auch aufmerksam sein und die Augen offen halten und ja, mit einem offenen Geist durch die Welt gehen, ganz hilfreich.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, finde ich.
Danke.
Vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, danke nochmal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.